Deutschlandfunk Kultur. Doku.
Hallo lieber Ole. Genau, ich wollte auch noch mal kurz persönlich schnell noch mal sagen, wie schön ich den gestrigen Abend fand und auch das ganze Wochenende. War echt Zucker und ich habe es total genossen. Genau, und auch gestern Abend, wo wir so offen ehrlich sprechen konnten. Ja, dir erstmal einen zauberhaften Tag und bis bald.
Michael und ich wohnen nicht in derselben Stadt. Wir sind gute Freunde, sehen uns regelmäßig. Wir haben uns mal auf einer Party kennengelernt. Obwohl zwischen unseren Wohnorten mehrere hundert Kilometer liegen, sind wir uns freundschaftlich sehr nah. Diese Sprachnachricht hat er mir geschickt, kurz nachdem sich sein Leben um 180 Grad gedreht hat. Von heute auf morgen.
HIV-positiv. Michaels erstes Jahr mit dem Virus. Ein Feature von Ole Siebrecht.
Im Sommer 2020 fährt Michael mit seinem Fahrrad in ein Testzentrum, um sich routinemäßig auf sexuell übertragbare Krankheiten durchchecken zu lassen.
Donnerstag. Ein Donnerstagnachmittag um 17 Uhr. Also es war Frühsommer. Es war Juli.
Ja. Bist da quasi einfach hingegangen, weil es mal wieder Zeit war?
Genau, also ich bin hin, weil ich gemerkt habe, dass ich schon länger nicht mehr beim Test war und ich eben auch regelmäßig Verkehr hatte. So. Und genau, ich war nervös, aber man ist vor sowas immer nervös. Also es sind alle, die da in diese Einrichtung gekommen sind, das kennen wir alle. Das Fahrrad habe ich an eine Laterne gebunden, direkt gegenüber. Und weil ich viel zu früh dran war, habe ich mir noch einen Kaffee geholt und habe dann gegenüber von dieser Einrichtung gesessen und habe so ein wenig in mich reingespürt und habe echt gemerkt, ich bin einfach nervös. So. Bin dann da rumgestanden, habe noch ein, zwei Zigaretten oder so geraucht und habe halt Musik gehört und habe noch getextet auf dem Telefon. Also bin ich reingegangen und dann ist hinten quasi so ein großer Tresen. Da gibt es auch Kaffee und Kuchen und so und Tee und da meldet man sich quasi an und dann wird man gefragt, was man denn heute testen lassen möchte. Und dann kriegt man so ein Formular.
Also nicht die beste Atmosphäre.
Da passieren halt Schicksale. So, und das spürt man halt auch irgendwie in dem Raum, dass sich da Schicksale verändern und Leben verändern.
Warst du alleine?
Ich gehe immer alleine. Also es ist, für mich war das immer schon, da gehe ich alleine hin. So.
Ehrenamtlicher Betreuer. Ein kurzes Vorgespräch.
Man klärt einfach nochmal kurz ab, was auf diesem Anmeldebogen steht. Und dann geht man in das kleine Labor rüber, da sitzt ein Arzt.
Die Blutabnahme.
Und dann geht man wieder zurück ins Wartezimmer und wartet. Ich bin dann raus zum Rauchen, hab dann Zigarettchen geraucht. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich saß da halt rum und die Leute gingen raus und rein und dann so nach 20, 25 Minuten bin ich nochmal in der Rauchen gegangen und habe dann irgendwie gedacht, okay, irgendwie seltsam, weil normalerweise sind die relativ fix. Ja, und dann kam irgendwann mal der Typ zurück und der war ganz still und daran merkt man halt auch, dass was nicht richtig ist. Ich habe mich hingesetzt, habe ihn angeguckt und er hat sich auch hingesetzt, hat die Tür vorher geschlossen und im Hinsetzen ist es quasi aus ihm rausgeplatzt und hat er gesagt, gut, du bist positiv.
Michael und ich sind beide in den 90er Jahren geboren. Wir sind als queere Personen damit aufgewachsen, dass wir besonders gefährdet sind, diese Krankheit zu bekommen. Auf schwulen Dating-Apps kann jeder seinen HIV-Status angeben. Schwule Stadtmagazine enthalten erstaunlich viele Anzeigen von Testzentren, Beratungsstellen und Hilfsangeboten. Sogar in den Clubs gibt es hin und wieder Stände, an denen aufgeklärt wird. Es werden Kondome verteilt, die Themen HIV und AIDS sind in der Szene allgegenwärtig. Ein Teil des Traumas der älteren Generationen hat sich weitervererbt, hat sich auch auf unsere Generation übertragen. durch Erzählungen der Älteren. Derer, die überlebt haben und deswegen manchmal auch so etwas wie Scham empfinden. Aber auch durch Filme. Wie dem französischen Werk Sauveur battements par minute des Regisseurs Robert Corpillot von 2017. Eindrucksvoll, schmerzhaft und berührend wird hier eine Geschichte aus dem Paris der frühen 1990er Jahre erzählt. Von Aktivisten der Gruppe ACT UP, die für die Rechte von HIV-Infizierten und AIDS-Kranken kämpfen. Gegen den Ausschluss aus der Gesellschaft, gegen das Stigma. Als ich den Film damals im Kino sah, konnte ich es kaum aushalten. Weil der Gedanke immer größer wurde, wäre ich ein paar Jahre früher geboren, hätte ich das sein können. Ein junger Mann, der weiß, dass er nur noch ein paar Jahre leben wird, dass der Tod qualvoll sein wird. Diesen Schrecken hat die Krankheit natürlich längst verloren. Seit ein paar Jahren gibt es sogar Medikamente, die einer Infektion vorbeugen können. Laut Robert-Koch-Institut haben sich 2020 knapp 2500 Menschen in Deutschland infiziert, ganze 21% weniger als noch 2019. Michael gehört zu ihnen. Was bedeutet solch eine Diagnose, knapp 40 Jahre nach Ausbruch der AIDS-Krise?
Es ist halt einfach, mir wurde heiß und kalt. So dieses, mein Adrenalinschub ist da durch den Körper gerast.
Von seinem positiven HIV-Testergebnis erfahre ich nur wenige Minuten nach ihm.
Ich habe ja auch unsere gemeinsame Freundin angerufen an dem Abend.
Stefanie und ich sitzen da gerade gemeinsam in einem Restaurant.
Also man hat sofort gemerkt, es ist irgendwas falsch und es ist irgendwas nicht richtig. Deswegen bin ich dann auch sofort aufgestanden und irgendwo hingegangen, wo ich alleine war, weil man sofort in der Stimme gehört hat, irgendwas stimmt nicht.
Ich habe nur gemeint, ich bin positiv getestet worden gerade.
Stefanie.
Er hat schon auch so ein bisschen Unterstützung gesucht bei mir. Also er wollte dann auch schon hören, alles wird gut. Aber er war eher so richtig kontrolliert. Also wie so, das Flugzeug stürzt jetzt ab. Ich muss mir jetzt diese Maske aufsetzen. Ich muss meinen Kopf zwischen die Knie halten und dann stürzt es ab. So ein bisschen, macht das Sinn?
Und mehr weiß ich auch. Also ich weiß halt nur, dass sie sehr supportive war. Und sofort gemeint hat, so, wenn irgendwas ist, melde dich bitte, bist du in guten Händen, bist du allein.
Ich war wirklich getroffen, ich habe mich erschrocken und habe gedacht, ja gut, dann müssen wir das jetzt aber irgendwie, ihm eine Schulter bieten, die stark ist. Also so auch so ein bisschen sofort in diese Funktionieren-Haltung gegangen. Ich konnte es aber für mich gar nicht einsortieren, was jetzt diese Nachricht heißt.
All das passiert, als Michael noch im Testzentrum ist. Zu einer Zeit, in der sich die ganze Welt gerade mit einem ganz anderen Virus beschäftigt. Corona.
Bin dann halt da raus und es war gerade voll schön. Die Sonne ist untergegangen, so ganz langsam. Und es war ein wunderschöner früher Abend. Und es war warm und... Und ich stand da so und war so, okay, what now?
Der Berater aus dem Testzentrum kommt Michael hinterhergelaufen.
Und das hat mich irritiert. Und hat er mich nochmal mit diesem tiefen Blick angeschaut, den er halt auch vorhin hatte, als er mir die Diagnose mitgeteilt hatte. Und drückte mir dann nur so Performer so ein Magazin in die Hand und meinte halt nur so, ja, HIV-Therapie, Fragezeichen, Gedöns. Und ich habe dann halt Danke gesagt, habe mein Fahrrad abgeschlossen und bin nach Hause gefahren.
Ein HIV-Schnelltest, wie Michael ihn an diesem Tag gemacht hat, ist relativ sicher. Dennoch besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis falsch sein könnte. Gewissheit kann erst ein Bestätigungstest im Labor bringen.
war dann bei dir so die Hoffnung, okay, vielleicht ist es alles falsch und das stimmt gar nicht und ich habe das gar nicht, ich bin gar nicht positiv?
Ich glaube, es ist eine sehr menschliche Reaktion, dass man sich dann direkt in sowas hineinstürzt. Und natürlich habe ich auch gedacht, ja, vielleicht habe ich ja doch Covid, weiß es zum Beispiel nicht. Ich habe auch ganz klar versucht, mich nicht darauf auf dieses Gedankenexperiment einzulassen, sondern ich bin tatsächlich vom Schlimmsten ausgegangen. So.
Michael verbringt die Nacht bei einer Freundin. Er möchte nicht allein sein. Unser erstes Interview findet wenige Wochen später statt. An einem Wochenende besuche ich ihn in seiner Wohnung. Auf dem Tisch in seiner Küche liegen noch die Broschüren, die ihm der Mann von der Beratungsstelle mitgegeben hat.
Soll ich die vorlesen? Ja. Achso. Also mit HIV kann man dank Behandlung gut und lange leben.
Michael denkt vor allem über das Stigma nach. Wird er jemals wieder eine Beziehung eingehen können? 2015 druckte ein österreichisches Schwulenmagazin sein Cover mit dem Blut von Infizierten, um klarzumachen, wie irrational die Berührungsängste sind. Nicht zuletzt die AIDS-Politik der 80er Jahre hat in der Bundesrepublik dafür gesorgt, dass bewusst oder unbewusst Kontakt mit HIV-positiven Menschen für viele Leute bis heute mit Vorurteilen verbunden ist. In der öffentlichen Debatte forderte damals CSU-Politiker Horst Seehofer spezielle Heime für AIDS-Kranke. In Bayern wurden zehntausende Beamtenanwärter zwangsgetestet. Im ganzen Land weigerten sich Zahnärzte, positive Patienten zu behandeln. Das alles wirkt nach. Hinzu kommt, die breite Masse der Gesellschaft ist nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Die Krankheit nur noch selten Thema. So wissen viele nicht, welche enormen Entwicklungen es in der Medizin gegeben hat.
Und das nächste zum Beispiel, ich glaube, das nächste wissen viele nicht.
Genau, HIV ist unter Therapie auch beim Sex nicht übertragbar. Genau, richtig.
Also, wusstest du das?
Jein. Genau, Menschen mit HIV können ohne Angst vor Übertragung Kinder bekommen. Das wusste ich tatsächlich.
Michael macht sich in den ersten Tagen vor allem über schwere Krankheitsverläufe Sorgen. In ihm schwingt noch immer ein Rest Hoffnung. War der Schnelltest vielleicht fehlerhaft?
Du gehst dann zum Arzt, machst einen Bestätigungstest. Ich habe das direkt am nächsten Tag gemacht, weil ich das auch hinter mir haben wollte. So. Hat das im Eilantrag quasi in ein Labor geschickt, ein Speziallabor. Das ist ein akuter Fall. Und dann haben wir direkt den nächsten Termin schon gehabt, Samstag früh, wo dann quasi nochmal die Diagnose bestätigt wurde. Ja, es ist HIV. Samstag war quasi klar, ich habe es auf jeden Fall zu 100%. Es ist in meinem Körper. So. Und dann hat man direkt nochmal Blut abgenommen, um dann quasi den Virustyp, die Viruslast zu bestimmen.
Die Viruslast bezeichnet die Menge der HIV-Viren, die im Blut einer infizierten Person gemessen werden kann. Je stärker das Virus sich vermehrt, desto höher ist die Viruslast.
Der nächste Termin war dann, glaube ich, den Dienstag drauf, wo es dann darum ging, nachdem man eben die Virusart bestimmt hat, konnte man auch entsprechend die Medikation eben bestimmen. Und dann habe ich am Dienstag meine Medikamente bekommen, habe meine erste Tablette genommen und seitdem ist das so.
Das heißt, Donnerstag Diagnose, Dienstag?
Dienstag, also 4 Tage später schon auf Tabletten und das war's dann. Also mehr ist es im Endeffekt nicht.
Medikamente gegen HIV gibt es schon seit Ende der 80er Jahre. Seit 1996 werden in der Regel 3 verschiedene Wirkstoffe in der HIV-Therapie eingesetzt. Die Medikamente blockieren die Vermehrung des HIV-Virus im Körper, sodass nach einiger Zeit keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind. Michael hat gelesen, dass sein Körper Resistenzen gegen die Medikamente entwickeln könnte.
Meine Angst ist natürlich, dass ich
beim Arzt
das nicht merke, wenn das zurückkommt. Also das Medikament, wie ist denn da so der...
Wenn du das regelmäßig nimmst und in den Tagen die Wahrscheinlichkeit, dass der Virus hochgeht.
Ja. Also es ist nicht so, dass das Medikament irgendwie nach 2,5, 3 Jahren einfach aufhört.
Bis jetzt ist es nicht so, was er so
bekannt ist. Er hat mir von Anfang an eben die Angst genommen. Also es ist, war von Anfang an lustig und beschwingt, hat gemeint, es ist kein Einzelfall. Also ich habe nicht umsonst eine HIV-Schwerpunktpraxis, das passiert ganz vielen Menschen in dieser Stadt. So, deswegen macht ihr da keinen Kopf. dann habe ich auch direkt gefragt, also ob ich jetzt an AIDS sterben werde und so. Und dann meinte er halt auch sofort so, nee, also in seinen 10 Jahren, die er jetzt quasi schon in dem Bereich praktiziert, sind 2 Leute an AIDS gestorben, so. Und auch nur, weil beide eben über Jahre keine Tabletten genommen haben. Also die haben sich halt geweigert, die Medizin eben zu nehmen. Also ich lagere die im Badezimmer. Und die sind in einer, also die bekommt man in so einer Dreierpackung quasi, also für 3 Monate. Und es ist quasi eine weiße Box mit so einem Drehverschluss, vielleicht so 10, 11 Zentimeter groß.
Michael ist einer von rund 87.000 Menschen, die regelmäßig HIV-Medikamente nehmen. Aber laut der deutschen AIDS-Hilfe wissen vermutlich um die 10.000 Personen hierzulande nichts von ihrer Infektion. Michael ahnt, bei wem er sich angesteckt haben könnte.
Bist du sauer auf die Person?
Ich bin nicht sauer. Ich bin, wenn überhaupt, nur wütend auf mich selber, weil ich mich selber zu dem Zeitpunkt nicht so gerne gemocht habe und mich einfach, mir war so ein bisschen egal. Darüber bin ich wütend, dass ich mir so selber egal war in dem Moment. Weil es ist ja, wenn du mit einer Person ohne Kondom schläfst, dann macht man das entweder einfach nur, weil man es vergisst oder weil es ist überhaupt kein Ding, sich ein Kondom überzuziehen und Sex zu haben. Und es ist ein Handgriff. So. Und diese Person wollte halt kein Kondom drüber ziehen. So, und ich hab's halt zugelassen. So.
Michael hat die Personen, mit denen er in den Wochen vor der Diagnose Sex hatte, online kennengelernt. Er ist auf gängigen Dating-Apps wie Grindr, Tinder und Co. unterwegs. Menschen im echten Leben kennenlernen, das findet in seinem Leben so gut wie gar nicht mehr statt. Vielleicht typisch für unsere Generation. Hinzu kommt, Kennenlernen in Zeiten von Corona ist sowieso schwierig. Allerdings geht es auf den meisten Dating-Apps und Dating-Portalen ziemlich oberflächlich zu. Es geht darum, gut auszusehen. Es geht um schnellen Sex und um Smalltalk.
Ich bin eigentlich niemand gewesen, der großartig rumgedatet hat. Also jetzt konstant irgendwie jede Woche irgendwie einen anderen Typen am Start hatte oder auf irgendwelche Partys gegangen ist, um Leute abzuschleppen, sondern ich hatte meine Phasen. Ich hatte in der Corona-Zeit vermehrt Sex-Dates tatsächlich. Das hat sich dadurch, dass es einfach wirklich Daten in der Corona-Zeit nicht gab, gab es dann halt eher Sex-Dates, weil die Leute halt auch gar nicht bereit waren, sich irgendwie zu öffnen. So, und das habe ich irgendwie angenommen, in Anführungsstrichen, und habe das halt auch gemacht. Und es hat auch zu dem Zeitpunkt ganz gut getan, auch wenn es halt nur für 20, 25, 30 Minuten irgendwie war.
Und jetzt? Wie werden Dates künftig reagieren, wenn er ihnen von seiner Krankheit erzählt? Seit der Diagnose vor wenigen Monaten hat er niemanden mehr kennengelernt.
Ich kann das gerade noch nicht. Also es ist tatsächlich einfach noch der Moment, wo ich... Das ist halt einfach eine sexuell übertragbare Krankheit.
Hast du Angst davor, auf Ablehnung zu treffen, wenn du Leuten auf diversen Dating-Plattformen schreibst und damit um die Ecke kommst und sagst, übrigens, ich bin HIV-positiv?
Also ich würde das nie online jemandem schreiben, den ich nicht kenne. Ich würde das erst einer Person sagen, wenn ich sie persönlich getroffen habe und wirklich eine freundschaftliche oder eine bekanntschaftliche Ebene herrscht. Weil ich habe es nicht mal meiner Familie erzählt, warum sollte ich das einer wildfremden Person erzählen, die eigentlich so keine Relevanz in meinem Leben hat, außer dass man sich vielleicht 2-3 Mal getroffen hat.
Aber das beantwortet nicht die Frage, ob du Angst davor hast, auf Ablehnung zu treffen.
Ja, natürlich. Klar, das gehört dazu.
Die Angst beschäftigt Michael. Das Virus ist wie eine Barriere für ihn, fühlt sich an wie ein Geheimnis. Ich kenne Michael eigentlich als jemanden, der viel unterwegs ist, selten allein ist.
Ich habe einige Jobs hinter mir. Die verschiedensten Jobs. So, ich habe mich nie mit einer Sache irgendwie zufrieden gegeben. Ich wollte immer viel. Und das am besten gleichzeitig.
Immer mit Menschen auch gearbeitet.
Genau, ich arbeite sehr, sehr gerne im Team. Ich arbeite gerne auf Augenhöhe. Ich arbeite inzwischen auch seit seit fast 2 Jahren im selben Job, was für mich sehr untypisch ist. Ist halt eine klassische Bürotätigkeit, so eine Assistenzstelle. Und nebenher arbeite ich halt noch freiberuflich. Also ich habe meine Leidenschaft für Drag entdeckt vor ein paar Jahren und bin dann irgendwie ins Nachtleben gefallen. Und das mache ich dann quasi in der anderen Hälfte der Woche.
Zu seinem Alltag gehören nun auch die kleinen rosafarbenen Tabletten. Die Medikamente unterdrücken die Vermehrung des Virus in Michaels Körper. Einmal täglich muss er sie nehmen, und das, nach heutigem medizinischen Stand, für den Rest seines Lebens. Ende 2020 hat die Europäische Kommission aber auch ein alternatives Medikament zugelassen, einen Wirkstoff, der einmal im Monat per Spritze injiziert werden kann.
Es ist immer sehr ambivalent, weil man an manchen Tagen geht es einem damit total gut und schmeißt sich irgendwie, beschwingt irgendwie die Tablette ein. So, und an manchen Tagen sieht man halt diese Tablette quasi als, es ist so eine Erinnerung halt an, dass man halt krank ist. So, und das ist dann ganz schwer manchmal auch.
Wann war denn der letzte Tag, an dem es schwer war und warum?
Ich glaube jetzt am Wochenende.
Was war da?
Oh, das kann man nicht so, das ist so tageslauenabhängig. Also es gibt da keine Auslöser. Es ist so ein bisschen wie, man ist vielleicht irgendwie gerade gut drauf und dann greift man quasi die Tablette, weil man sich denkt, ah, okay, gut, ich muss noch meine Medizin nehmen. Und dann wird einem das wieder so bewusst. Also es holt einen dann quasi so aus dem Alltagstrott irgendwie raus. Und das deprimiert dann manchmal. Also manchmal ist es so egal, dass man sich die Tablette einschmeißt und manchmal geht es einem dann schon so ein bisschen tiefer quasi.
Gibt es auch Tage und Situationen, wo du das komplett vergisst,
Nein, noch nicht jetzt. Nee. Also ich glaube, ich bin jetzt noch nicht in dem Zustand, dass ich mich damit, dass ich. Ich glaube, das braucht Zeit. Doesn't hurt me. You wanna feel how it feels. You wanna know that it doesn't hurt. Wanna hear about the deal I'm making? You.
Dezember 2020. Für Michael geht ein anstrengendes und intensives Jahr zu Ende. Er hat sich verändert. Ich erlebe ihn ruhiger als vorher, besonnener.
Also ich musste ganz oft einfach lachen. Also wirklich, weil ich die Situation einfach dann auch irgendwie grotesk und lustig fand. Weil ich dachte so, es gibt's doch nicht. Also du schützt dich mit einer Maske, mit Abstand halten, du gehst auf Abstand etc. etc. So und holst dir dann in dieser Zeit eben noch einen schönen anderen Virus in den Körper. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich meinen Körper so behandelt habe in den letzten Jahren. Einfach, ich habe nicht drauf geachtet. Also ich war nie der exzessive Sporttyp. Ich habe nie wirklich geguckt. Ich war halt am Feiern und Tanzen und unterwegs sein und habe jetzt nie so in mich reingeguckt und habe mal meinen Körper gefragt, wie es ihm so geht damit. Weil man macht ja schon mit seinem Körper ganz schön viel und der ist ja ganz schön belastbar, Gott sei Dank. So. Aber ich habe das halt nie hinterfragt. So.
Anders als ursprünglich geplant, hat Michael sich kurzfristig dazu entschieden, seine Familie an Weihnachten nicht in der Heimat zu besuchen. Er will seine Eltern und Großeltern vor Corona schützen.
Also ich bin aufgewachsen im tiefen Süden. Hab dann irgendwann mal so gemerkt, so, ich bin sehr homosexuell. Ich muss in die nächstgrößere Stadt fliehen, was ich dann auch gemacht habe. So, und hab dann da angefangen zu arbeiten, hab studiert. Und relativ behütet, wie das halt so auf dem Land ist. So, ich sag jetzt mal Mittelstand, so ganz normal. Mit Geschwistern.
Wie ist dein Verhältnis zu deiner Familie heute?
Ein gutes Verhältnis. Es war eine Zeit lang ein bisschen schwierig. Wir haben auch mit unseren Dramen zu kämpfen. So. Und eins der Dramen ist halt einfach, dass ich ein sehr offen lebender Mensch bin. Und das war auch damals in der Schule schwierig. So, dass ich habe mich mit 13 oder 14 geoutet. So. Und mir war das total Wurst, so was die anderen irgendwie dachten oder denken. Oder heute immer noch denken. Und es ist... wir als Familie, wir halten schon zusammen, wir sind schon wir so, aber es gibt halt immer Aufs und Abs.
Hast du das einer Person erzählt, die dir nahe steht mittlerweile aus deiner Familie?
Ja, ich habe es meinem Bruder und seiner Frau erzählt und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn ich meine Familie gesehen habe, dass ich irgendwie sagen muss, hallo, huhu, so, ich habe da was, News. Und als ich es meinem Bruder und seiner Frau erzählt habe, ist was abgefallen. Mein Bruder und ich haben ab und zu mal so ein Bedürfnis, emotional aufzuräumen, jeder für sich. Und es kam an dem Tag halt auch. Wir haben so ein wenig gezankt und gezofft und dann sind ein paar Argumente gefallen. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz hier erklären, warum, wieso, weshalb. Und habe dann gemeint, Leute, hört mal ganz kurz zu. Ich bin seit 6 Monaten HIV-positiv und deswegen haben sich ein paar Sachen verschleppt. So. Und dann war kurz Ruhe. Und dann habe ich ihn, also ich habe es so gedreht, aber ich habe halt so angefangen, ich habe gemeint, hey, es gibt was Neues, mir geht's total gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen, bla bla bla, ich bin gesund, alles fein, aber ich bin halt positiv getestet worden und habe so ein bisschen erzählt, wie das halt passiert ist. Mir geht's damit tatsächlich deutlich besser. Ich habe jetzt Respekt vor dem Gespräch mit meinen Eltern.
Das heißt, du wirst das Gespräch mit deinen Eltern bald führen, oder?
Bald ist, glaube ich, übertrieben. Aber ich werde das Gespräch irgendwann mal führen. Ich glaube, die würden viel mehr Tohuwabohu drum machen, als es tatsächlich ist und als ich das gerade gebrauchen kann. Also ich glaube, für meine Familie wäre das, auch weil meine Eltern beide die AIDS-Zeit in den 80ern miterlebt haben, glaube ich, dass die noch viel stereotyper agieren würden und das emotional nicht verkraften würden, zumindest nicht so, wie ich mir das wünschen würde.
Er kennt die Bilder von der AIDS-Krise der 80er und 90er Jahre, weiß, dass zu Beginn eigentlich niemand genau wusste, wie sich die Krankheit verbreitet, ob die Quarkspeise im Krankenhaus überhaupt ohne Gummihandschuhe ausgegeben werden darf, ob Anhusten schon tödlich sein kann. Ein Gefühl der Ohnmacht, fast so wie bei Corona. In genau dieser Zeit verlor Michaels Vater einen guten Freund.
Was empfinden Sie, wenn Sie in letzter Zeit so viel über AIDS in den Zeitungen lesen?
Eine Straßenumfrage in Köln, 1986.
Das Schlimme ist, dass es sich eben auch auf Personen ausbreiten kann, die eben also nicht Kontakte halt zu, wie man sagt, eben Homosexuellen. Das breitet sich ja unheimlich aus.
Was im Mittelalter die Pest ist, gewesen ist, das sind heute diese modernen Krankheiten und der Mensch ist übersättigt und dann kommen Homosexualität und Lesbien und diese ganzen Geschichten. Da lässt sich das eben nicht vermeiden.
Was denkst du, wenn du das hörst von damals? Weil das ist Gott sei Dank 30 Jahre her, ne? 40.
Also ein Freund von mir hat, der ist ein Tick älter und hat das miterlebt. Und der hat auch gesagt, damals hätte ich gesagt, schönes Leben noch, so. Und heute sagt er, lucky you, du lebst in 2021.
Ein junger Mann, Teilnehmer einer HIV-Selbsthilfegruppe, 1985.
Ja, ich habe einen Freund im Krankenhaus besucht. Ich hatte ihn jetzt von circa einer Woche schon einmal besucht. Er hat hier sehr lange in der Gruppe mitgearbeitet, vielleicht 6 Monate. Inzwischen befindet er sich in einem Zustand, wo das Gehirn angegriffen ist. Das heißt, er ist nicht mehr ganz bei vollem Bewusstsein, in so einer, ja, so Halbschlaf eigentlich. Ich saß längere Zeit bei ihm, er ist gegen eigentlich ein starker Mann, ist sehr stark abgemagert. Das war für mich sehr erschütternd, das mit anzusehen. Ich saß dann und hielt seine Hand und sprach mit ihm und sagte seinen Namen. Und nach einiger Zeit merkte ich, wie er sich konzentrierte.
Dieses Traumata ist Teil meiner Diagnose. So, das kann ich nicht wegdenken, weil diese Schrecken, die gehören irgendwie auch damit rein. Ich glaube, dass meine Eltern oder die Generation meiner, unserer Eltern da nochmal einen ganz anderen Zugang dazu hat und deutlich sensibler reagiert, wenn das jetzt im familiären Kreis irgendwie auftaucht.
Michael will mit jemandem über seine Erfahrungen sprechen, der wirklich nachvollziehen kann, wie es ihm heute geht. Er trifft sich mit David, 28 Jahre alt, seit knapp 8 Jahren positiv.
Guten Abend. Na, lange nicht gesehen.
Sehr lange.
Hallo. Sie kennen sich schon seit Jahren, haben sich bei einem gemeinsamen Job kennengelernt.
Genau, vor 10 Jahren. Das ist jetzt schon auch eine ganze Weile.
Ja.
Und habt ihr über die ganzen 10 Jahre immer wieder Kontakt gehabt?
Also unregelmäßig, aber ja. Also
ja.
David erzählt Michael, wie er heute mit der Infektion umgeht.
Bei mir ist das wirklich mittlerweile so, dass ich nicht mehr jeden Tag an meine Infektion denke. Selbst wenn ich die Tablette nehme, das ist so in meinem System drin, dass das ein Automatismus ist. Ich nehme die Tablette und verbinde damit gar nicht mehr diese Infektion. Ich bin da mittlerweile echt auch... Es ist kein großes Thema mehr. So.
Als David die Diagnose erhält, geht es ihm, anders als Michael, körperlich schon sehr schlecht.
Niemand weiß, wie das ist, diese Diagnose zu haben. Ich hatte da auch schon krasse körperliche Beschwerden, also viele so Infektionskrankheiten, weil mein Immunsystem geschwächt war. Und mit der Medikation ist das weggegangen. Die körperlichen Beschwerden waren weg und damit war das Leben erstmal normal. Irgendwann kamen dann so ein paar Ereignisse, die mich da richtig reingeworfen haben, also wo ich das psychisch dann auch einfach begriffen habe. Und da habe ich mir eigentlich jemanden gewünscht, mit dem ich reden kann.
Michael hört David interessiert zu. Er wirkt noch ruhiger als sonst, in sich gekehrt, nachdenklich.
Hatte ich Fragezeichen? Ich weiß es gar nicht. Nee, also die erste Zeit hatte ich gar keine Fragen. Das war einfach, ich war geflasht mit dieser Diagnose. Bei mir gab es eher so Sachen, dass ich so Todesangst hatte. Also mehr der Zustand an sich. Ich hatte nicht konkret Fragen. Es war mehr so das Bewusstsein, das jetzt zu haben, dass ich nicht weiß, also was das jetzt konkret heißt, was das auch auf lange Sicht machen kann mit mir. Und du kriegst halt einen totalen Psychoknacks. So, also ich stand halt, jedes kleine Ding, was du dann am Körper hast, jeder Schmerz, den interpretierst du auf einmal ganz, ganz anders. Mhm. Und ich weiß halt, also ich dachte dann, okay, ich bin morgen tot. Das ist Krebs. So.
Oh wow, genau diese Gedanken hatte ich auch die letzten 2 Wochen. Das ist echt so. Ich bin halt aus dem Gespräch raus und hab mich gesehen und gehört gefühlt im Sinne von, es gab halt unglaublich viele Parallelen und das hat gut getan. Einfach zu wissen, ah, okay, gut, er hatte auch Todesangst. Okay, auch, er hat auch gedacht bei jedem Wehwehchen, ah, okay, es ist das und das und das. Und was ich halt mitgenommen habe, ist, er hat ja 8 Jahre, ich habe jetzt 1 Jahr, wie entspannt er halt ist, also nach 8 Jahren, da zu sitzen und darüber zu reden und auch nochmal zu reflektieren und auch nochmal diese ganzen persönlichen Erfahrungen halt einfach teilen zu können und die dann halt einfach, ja, stimmt sowas bei mir auch, also das hat total geholfen.
April 2021. Seitdem Michael mit der HIV-Therapie angefangen hat, gehören regelmäßige Arztbesuche zu seinem Leben dazu. Etwa alle 3 Monate muss er zur Blutentnahme, um zu prüfen, ob die Medikamente anschlagen und wie hoch die Viruslast in seinem Körper ist.
Also Schockstarre ist, glaube ich, jetzt langsam vorbei. Es ist jetzt eher, wie bringe ich das in meinem Alltag unter? Also es fehlt einfach eine bestimmte Leichtigkeit. Mein aktueller Zustand ist ja so, dass die Medikamente mehr als gut anschlagen. Ich körperlich extrem fit bin. Mein Arzt gesagt hat, ich bin Vorzeigepatient.
Die HIV-Therapie zeigt Wirkung. Angst, jemanden anzustecken, hat Michael trotzdem. Aber wenn die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, können die HIV-Viren im Blut nicht mehr gemessen werden. Das Virus kann dem Körper so nicht mehr schaden. Die Nachweisgrenze liegt bei 20 bis 40 sogenannten Viruskopien pro Milliliter Blut.
Und dann haben wir die Viruslast bestimmt und die ist jetzt noch weitaus niedriger als beim letzten Mal. Jetzt liegt sie bei 13.
Das heißt, du bist offiziell?
Bin ich ganz offiziell an der Nachweisgrenze und darf alles tun und machen, also was ich...
Wie fühlt sich das an?
Es war ziemlich erleichternd tatsächlich. Also es war einfach, wo ich mir dachte, so cool, alles wieder normal. Und tatsächlich ist es so, ich habe heute schon getindert und ich habe keine Likes mehr.
Michael wischt auf seinem Smartphone rum, hat die Dating-App Tinder geöffnet. Er hat so viele Leute nach links und rechts gewischt, dass er nun 24 Stunden warten muss, bevor er weitermachen kann.
Ich habe insgesamt jetzt, glaube ich, 10 Matches gehabt und von den 10 Matches habe ich 5 wieder gelöscht, also jetzt sind es sogar 11.
Ja. Yeah.
Also ich habe jetzt am Wochenende eine Person getroffen, wo ich vorab gesagt habe, hey, wir können uns gerne treffen draußen auf dem Kaffee. Und habe das Pflaster abgezogen quasi. Habe gemeint, aber du musst eine Sache wissen, Teil meines Lebens ist eben HIV. Und du musst jetzt entscheiden, ob du mit jemandem dich treffen willst. Also...
Das war zum ersten Mal, dass du das vor einem Date erzählt hast, dass du HIV-positiv bist, oder? Zum ersten Mal, dass du rausgegangen bist und gesagt hast, ey, das gehört zu mir und das, bevor die Person dich getroffen hat, das gesagt hast, oder?
Ja, das allererste Mal.
Und wie kam das dazu? Also erzähl mal, beschreib mir mal die Situation, in der du der Person das mitgeteilt hast. Wie?
Ganz simpel, über WhatsApp. Dann sind wir ins Plaudern gekommen und irgendwann mal, als es dann darum ging, dass man sich trifft, habe ich mir überlegt, irgendwann mal muss ich so oder so damit anfangen. Also es ist für mich unpraktisch, so blöd das klingt, wenn ich mich mit ihm treffe und wir haben eine schöne Zeit und dann sage ich ihm das irgendwann mal, wenn es dann vielleicht mal auch zu Sex kommt und sage ihm das und dann rennt er schreiend raus.
Ist das die Angst, dass der dann schreiend rausläuft, wenn du sagst, so, ach übrigens, ich...
Auch, oder dass halt der Satz kommt, hättest du das nicht früher gesagt? Das ist so, also ich möchte so normal leben können, wie ich will, also wie es geht und wie ich halt auch möchte mit dieser Krankheit. Und ein Teil davon ist natürlich auch ehrlich zu sein.
Bisher hatte Michael keine Berührungspunkte mit dem, wovor er zu Beginn große Angst hatte, mit Diskriminierung.
Hast du Angst davor, dass das passiert? Also hast du Angst davor, dass das irgendwann auch mal eine negative Reaktion kommt?
Ja, aber das ist aus meiner jetzigen Perspektive nicht mein Problem. Weil es einfach, es ist, also ich lebe mit dieser Infektion. Ich weiß, wie sich das anfühlt, da durchzugehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man die Tablette nimmt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man gefühlt 20 Liter Blut abgenommen bekommt. Ich lebe damit. Und wenn irgendjemand irgendwas dagegen sagen sollte, dann ist es nicht meine Sache, weil das sind seine Traumata, das sind seine Stereotypen, das sind seine Vorurteile und damit habe ich nichts zu tun. Dann ist es halt einfach ein Arschloch. Tut mir leid. Also dann drehe ich mich um, lächle vielleicht. Vielleicht, wenn ich Bock habe, nehme ich ihn auch in den Arm und sage so, alles wird gut, du wirst es überstehen. Werd ein besserer Mensch, du Arsch. Und dann... gehe ich, weil es ist nicht mein Problem, mit Menschen, die damit nicht umgehen können, umzugehen. Ich hab meine eigene Scheiße. Ich muss damit umgehen lernen.
Wie geht es anderen Betroffenen? Eine Studie der Deutschen AIDS-Hilfe und des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft fragte im September 2021 nach den Erfahrungen von HIV-Positiven. 95% der Befragten berichten von mindestens einer diskriminierenden Erfahrung innerhalb der letzten 12 Monate aufgrund von HIV. Etwas mehr als die Hälfte gibt an, durch Vorurteile bezüglich der HIV-Infektion in ihrem Leben beeinträchtigt zu sein. Dabei schützt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vor Diskriminierung aufgrund einer HIV-Infektion. Für Betroffene gibt es Anlaufstellen, regionale AIDS-Hilfen oder Kontaktstellen für HIV-bezogene Diskriminierung.
To your soul.
versuche, meine Augen ein wenig mehr zu betonen.
Bist du jetzt fertig mit Backen?
Nein, das läuft quasi so ein bisschen parallel gerade.
Sommer 2021. Michael durchläuft verschiedene Phasen. Sie liegen irgendwo zwischen Trauer und Aufbruch. Ihm hilft die Flucht in eine andere Welt.
Mein Auge ein bisschen vergrößert und nach oben gesetzt und schaffe mir quasi gerade Platz für das reguläre Make-up.
Heute kann er zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder als Drag Queen auftreten.
Ja.
Es ist auch das erste Mal seit seiner HIV-Diagnose.
Ich finde es eigentlich sehr meditativ, weil...
Er sitzt vor seinem Schminkspiegel,
dann immer
malt sich ein neues Gesicht auf,
laut und
mit viel Rouge, Glitzer und Lippenstift.
Durch mein alter Ego drücke ich viele meiner Gefühle aus und verarbeite auch viel. Auf der Bühne kann ich selber sein, weil ich viel zentrierter bin, in mir drin auch. Und ich kann über alles sprechen, was mich berührt und was mich bewegt. Das ist als ungeschminkte Person manchmal nicht so einfach.
Hast du das Gefühl, dass deine Drag-Persona, dein alter Ego, sich durch die Diagnose auch verändert hat?
Oh, das ist eine gute Frage. Irgendwann habe ich überlegt, im Endeffekt habe ja ich HIV, aber nicht sie. Und das war irgendwie ein ziemlich interessantes Gespräch in mir drin.
Erklär mal.
Naja, also sie ist halt eine fertige Kunstfigur und sie hat mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun.
Und was bist du für eine Drag Queen?
Oh, ich bin eher so die gut gelaunte Drag Queen. Also ich bin keine Beauty Drag Queen, ich bin eher so eine schrottige Alte. mit Hang zum Glitzerfummel.
Bist du aufgeregt wegen heute Abend?
Also ich bin immer aufgeregt. Es ist egal, was das, also ob das wie so ein Safe Space ist oder ob das andere Veranstaltungen sind, das gehört dazu. Und wenn ich das nicht hätte, dann wäre irgendwas nicht richtig. Das braucht man halt auch einfach. Also wenn du nicht aufgeregt bist, dann stimmt irgendwas nicht.
Wow, das ist das erste Mal, seit wir wieder aufmachen dürfen, dass wir volles Haus haben. Sehr schön. Wie geht es euch denn? Habt ihr ein bisschen Sonne genießen können die letzten Wochen? Sind alle gut braun geworden?
Ja.
Ausgeschlafen, gedetoxed?
Später.
Kurz, es scheint jetzt irgendwie dann doch alles gerade ganz gut zu laufen. So, ich habe jetzt gerade irgendwie so ein paar Boys, 5, 6 sogar, die alle irgendwie Lust haben, sich zu treffen. Was voll schön ist, Ole. Das macht mich gerade voll happy, weil mit einem schreibe ich schon, der ist super toll. Das rückt in nahe Zukunft und das ist total schön, weil ich habe jetzt auch für mich entschieden, es ist totaler Schwachsinn, jetzt irgendwie hinterm Berg zu halten. Und ich sage halt auch einfach so, hey, ja, aber HIV-positiv und so. Die meisten sind total offen und toll und super verständnisvoll. Und der eine so, ja, krass, ja, ich nehme auch PrEP, also musst du dir gar keine Sorgen machen und so. Ist voll schön.
Was ich gut fand, dass er eben PrEP nimmt, also diese Medikamente, damit man kein HIV bekommt, wenn man durch Zufall ungeschützten Verkehr hat. Das war sehr, sehr schön, weil er auch sehr lange in der HIV-Prävention eben gearbeitet hat. So, und dadurch auch, ich sehe es so ein bisschen wie das Universum, hat mir gerade jemanden geschickt, das klingt jetzt sehr esoterisch, der beim ersten Mal nach der Diagnose eben unglaublich sensibel ist und verantwortungsbewusst und Themen und sich halt in dem Thema einfach auch gut auskennt.
Wie ging es dir direkt danach? Also ich meine, eher so psychisch?
Gut, ich war sehr ausgelassen. Ich war sehr ausgelassen, ich war sehr entspannt und habe das Gefühl gehabt, dass schon was von mir abgefallen ist.
Die PrEP, die Michael hier anspricht, ist eine Schutzmethode, um sich vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen. PrEP ist die Abkürzung für Präexpositionsprophylaxe. Tabletten. Darin enthalten sind 2 von 3 Wirkstoffen, die auch HIV-positive Menschen bei einer Therapie täglich einnehmen müssen. Diese gelangen dann in die Zellen, die beim Geschlechtsverkehr mit fremden Körperflüssigkeiten oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Sollten HIV-Viren eindringen, sorgt die PrEP dafür, dass sie sich nicht vermehren. Eine HIV-Infektion wird so verhindert. Die Medikamente müssen bei einer dauerhaften Prophylaxe täglich eingenommen werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass genügend Wirkstoff im Körper vorhanden ist. Seit September 2019 werden die Kosten für die PrEP bei Menschen mit erhöhtem HIV-Risiko von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Dass sich auch seine Dates mit mehr als nur Kondomen schützen können, gibt Michael Sicherheit.
Und wird gerade weiter gedatet oder ist jetzt erstmal wieder gut?
Es wird weiter gedatet, auf jeden Fall. Ich habe wieder Blut geleckt.
Juli 2021. Die regelmäßigen Kontrolltermine beim Arzt bestätigen, Michael ist fit. Die Therapie läuft weiterhin erfolgreich.
Ciao. Guten Morgen. Ihre Essenslieferung. Naja,
so halt. Michael wirkt auf mich deutlich gelassener und entspannter im Umgang mit seiner HIV-Infektion.
Ich hatte heute das erste Mal so das Gefühl, ich nehme jetzt halt meine Tablette und ich nehme halt meine Tablette. Also es ist eher so halt Alltag geworden, was sich gut anfühlt.
Glaubst du, ist der Schock vorbei und jetzt ist das Teil des Lebens?
Ich will nicht sagen, dass der Schock ist zwar vorbei, aber die Schockwelle ist einfach noch. Es fühlt sich aber deutlich beruhigter an. Also ich merke einfach gerade so, es geht bergauf.
Gibt es noch Momente zur Zeit, wo du schon auch noch sauer bist, dass du damals nicht gesagt hast, ey, nimm ein Kondom, Alter?
Also es ist schwierig, da irgendwie jetzt auf die Person wütend zu sein, die mir das angehangen hat, weil der Moment an sich ja dann doch eigentlich ganz schön war.
Naja, aber ich meinte auch eher sauer auf dich, weil das wäre ja auch es wäre an beiden gewesen. Du hättest ja auch sagen können, so nicht.
Ja, ich bin natürlich auch wütend gewesen auf mich und ich bin es auch immer noch, dass ich mir denke, jetzt hast du das dir irgendwie da selber zuzuschreiben, in Anführungsstrichen. Aber das bringt mich, also da versuche ich so rational wie möglich dran zu gehen. Ich habe gesagt, das bringt dich halt nicht weiter. Ich kann mich jetzt in diesem Schuldeingeständnis mir selbst gegenüber irgendwie verlieren und kann mich deswegen irgendwie, keine Ahnung, hassen. Oder, wie du gerade meintest, ich kann halt kämpfen und mich darum bemühen, dass ich für mich einstehe und sage, also ich bin ja der eine Teil, der sagt, ich hasse mich, in Anführungsstrichen, aber ich kann ja auch der andere Teil sagen, ich liebe mich. Also es ist meine ganz persönliche Entscheidung, wie ich damit umgehe. Und ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen in dem Negativen, sondern ich will jetzt gucken, okay, was gibt's denn für Möglichkeiten, was gibt's denn für Chancen? Kann ich, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal auch anderen Leuten mit meiner Erfahrung helfen? Also das ist alles noch sehr weit gedacht, aber ich will versuchen, das Beste draus zu machen, weil mir bleibt nichts anderes übrig.
August 2021. Vor genau einem Jahr hat Michael das Testzentrum in seiner Stadt betreten. Wie sonst auch hat er alle paar Monate einen Test auf sexuell übertragbare Krankheiten gemacht. Und wurde positiv auf das HIV-Virus getestet. Seitdem hat sich viel verändert. Aber nicht ganz so viel, wie er zu Beginn dachte. Er kann ein weitestgehend normales Leben führen.
Ich habe diesen Geburtstag damit verbracht, also ich habe den Vorabend des Geburtstages quasi damit verbracht, mir in einer meiner Lieblingsbars ein Champagner zu gönnen und dann den Geburtstag quasi damit verbracht, in ganz toller, geselliger Runde, ohne dass die anderen es wussten, diesen Geburtstag zu feiern.
Mal denkt Michael häufiger an seine Infektion, mal seltener. Noch immer erlebt er emotionale Auf- und Abs. Er geht offen mit seiner Erkrankung um. Nur seinen Eltern will er noch nicht davon erzählen. Damit will er sich noch Zeit lassen.
Ja, es wird Teil meines Lebens bleiben. So, es ist identitätsstiftend irgendwo.
Das heißt, irgendwann erfahren
wir es. Irgendwann schon.
Wer sich mit dem HI-Virus angesteckt hat, kann nach heutigem Stand nicht geheilt werden. Doch die Forschung macht immer weitere Fortschritte. Verschiedene Verfahren werden entwickelt und erprobt. Bis Ende 2019 liefen fast 100 Studien zur HIV-Heilung. Laut Medienberichten wurde im Herbst 2021 in den USA eine sogenannte funktionelle Heilung von HIV zum Test am Menschen zugelassen.
Ich kann mir das, es ist auch einer unserer ersten Gespräche irgendwie gewesen, dass ich auch gesagt habe, ja, ich habe das jetzt, ganz nüchtern, aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass in unserer Generation das noch so sein wird, dass wir das erleben werden, dass die Ersten geheilt werden. Ob das uns betrifft, ob die Medikamente so gut sind, weil das Virus ist natürlich, wenn es länger im Körper ist, hat sich das vielleicht auch noch irgendwie anders festgesetzt. Also you never know, aber ich glaube, wir werden das schon erleben.
Das Virus ist Teil seines Lebens. Das macht ihm immer wieder etwas Angst. Doch er will leben. Und das geht auch mit dem Virus.
Und dass ich halt Teil dieses Lebens sein will. Und das sind meine Freunde, das ist meine Familie, das sind die Menschen, die mir noch begegnen werden in meinem Leben. Und ich möchte ja Teil dieses Ganzen irgendwie sein und halt auch bleiben. Und ich sage jetzt mal ganz plump, ich funktionieren können und mitnehmen können und mein Leben genießen. Und das hat mir so viel Angst gemacht. Aber im Endeffekt die Erkenntnis zu haben, es ist ja einfach auch nur aus dem Respekt heraus, dem Leben gegenüber. Das war irgendwie eine ziemlich heilsame Erfahrung oder halt eine heilsame Erleuchtung irgendwie.
I like taking care of you. Ask me anything. I like
HIV-positiv. Michaels erstes Jahr mit dem Virus. Ein Feature von Ole Siebrecht. Es sprach Markus J. Bachmann. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Matthias Fischenich. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Matthias Kapohl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2021.
Please, touch me. Please, don't touch me.